Plötzlich ist alles anders. Manchmal ganz ohne Vorwarnung. Der Tod eines Nahestehenden, eine Diagnose, Kündigung am Arbeitsplatz, ein Unfall, eine Fehlgeburt, das Ende einer Beziehung, der Ausbruch eines Krieges, Flucht, Vertreibung, plötzlich Flüchtling sein. Mit einem Mal ist das, was man für selbstverständlich oder normal hielt, ganz anders. Vielleicht sind Wünsche und Sehnsüchte zerschlagen. Wer so etwas Radikales noch nie erlebt hat, der ist es vielleicht einfach schon einmal so gedanklich durchgegangen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn meine Familie oder mein Partner oder meine Freunde nicht mehr da wären? Oder was wäre, wenn plötzlich Krieg wäre, wenn plötzlich die Nachbarn zu Feinden erklärt würden? Das ist ja leider in der Geschichte immer wieder vorgekommen. Was wäre, wenn ich plötzlich schwer krank wäre? Was würde ich dann noch tun? Oder was würde ich auch nicht mehr tun? Man kann ja sehr viele Bücher darüber lesen, wo Leute solche plötzlich sehr einschneidenden Erlebnisse hatten. Zum Beispiel das Buch von Samuel Koch, der sportlich aktiv war und dann bei Wetten, dass durch einen Unfall innerhalb einer, einen Bruchteil einer Sekunde plötzlich querschnittsgelähmt wurde. Zwei Welten heißt das Buch. Ich finde, es ist vor allem immer eine Frage interessant, wenn man solche Bücher liest. Was bleibt dann noch? Was gibt Halt, auch wenn sich so vieles verändert? Als ich früher in der Jugendgruppe war, sollten wir uns einmal die Frage stellen, was würde ich tun, wenn ich nur noch ein paar Wochen zu leben hätte? Würde ich dann genauso weiterleben? Würde ich noch bestimmte Dinge unbedingt machen? Oder was würde ich an meinem Leben ändern? Es ist klar, was die Jugendleiter damals wollten. Wir sollten darüber nachdenken, was wirklich Priorität hat und überlegen, was in unserem Leben wichtig ist. Was trägt mich? Was trägt mich auch in Krisenzeiten? Und was bleibt bestehen, wenn sich meine Lebensumstände verändern? Es ist ja normal, dass sich Lebensumstände verändern. Kaum einer kann sagen, dass sein Leben immer gleich verläuft. Umbrüche gehören zum Leben dazu. Ich denke, Umbrüche sind so wie Meilensteine im Leben, denn gerade diese Umbruchszeiten im Leben, daran erinnern wir uns meistens besonders. Plötzlich alles anders, das kann ja auch etwas sehr Schönes gewesen sein. Zum Beispiel das Gefühl, als man plötzlich verliebt war oder eine tolle Arbeitsstelle gefunden hat. Oder was für ein besonderer Moment, wenn man mit einem Mal merkt, es gibt Gott, mit einem Mal glauben können. Plötzlich ist alles anders. Viele Umbrüche kommen gar nicht so unerwartet. Zum Beispiel der Schulabschluss oder das Planen von einer neuen Arbeitsstelle, einer Hochzeit. Vieles kann ja auch bewusst geplant werden. Aber ich denke, dass diese ganzen Umbrüche im Leben immer auch besondere Zeiten in unserem Leben sind. Und interessanterweise sind wir ja gerade in solchen Zeiten oft besonders offen dafür, nach Gottes Willen zu fragen. Kein Wunder, dass wir in diesen Zeiten das Gefühl haben, ganz besonders Gott zu spüren. Dass plötzlich alles anders ist, das empfand ich dann auch, als unsere Pastorenfamilie vor einigen Wochen die Anfrage für einen Gemeindewechsel erhielt. Die Anfrage kam zwar überraschend, aber nicht ganz unvorbereitet, denn wir waren bereits offen dafür, nachdem wir uns schon gedanklich immer mehr irgendwie das Gefühl hatten, wir sollten uns mit dieser Frage auseinandersetzen, wann wir wieder nach Deutschland zurückkehren. So waren wir zumindest einfach offen dafür. Wir wollten nun mit Gebeten und Gesprächen prüfen, ob dies unser Weg sein sollte oder nicht. Wir fingen an, uns mit dieser möglichen Veränderung auseinanderzusetzen. Plötzlich wird einem bewusst, was man alles zurücklassen muss. Eine schöne Stadt, viele Möglichkeiten. Das ist aber nicht das, was es einem so schwer macht, sondern eher die Menschen, die Vertrauten oder das Vertraute, was man alles kennt. Und plötzlich auch, wenn man denkt, vieles ist zeitlich begrenzt. Plötzlich die Frage, was noch Priorität hat in der verbleibenden Zeit. Mitten in diesem Prozess, hin und her gerissen, zwischen den Fragen und den Emotionen, fiel mir die Geschichte von Abraham ein. Abraham ist ja eine der elementaren Geschichten der Bibel, eine der sogenannten Erzvätergeschichten. Ich habe schon so oft die Abraham-Geschichten im Religionsunterricht erzählt, in der Schule oder im Kindergottesdienst. Und mir ging es vor allem immer darum, dass klar wird, Abraham vertraut Gott. Ich wollte, dass den Kindern vor allem dieser eine Satz in Erinnerung bleibt. Abraham vertraut auf Gott. Wie ein roter Faden zieht sich das durch die Geschichten. Meistens habe ich zu Abrahams Geschichte ein Lied singen lassen. Ich denke, das kennen auch viele. Geh, Abraham, geh, mach dich auf den Weg. Geh, Abraham, geh, Gott zeigt dir neues Land. In der ersten Strophe heißt es dann, und Abraham ging darauf fort, verließ sein Vaterland. Er glaubte Gottes Sendungswort, auch wenn er es nicht verstand. Das Lied hat ja eine sehr fröhliche Melodie. Und der Text ist so schön einfach. Gott sagt, geh, Abraham, geh, entdecke neues Land, und Abraham geht. Plötzlich kam mir dieses Lied viel zu einfach vor. War das für Abraham so einfach? Was mag er gefühlt haben? Hatte er auch Ängste? Gab es für ihn auch Nächte, in denen er aufwachte, weil ihn die Gedanken an die Veränderung beschäftigten oder an das, was zurückbleiben muss? An die begrenzte Zeit vor seinem Abschied? Fiel es ihm schwer, Abschied zu nehmen, sein Vaterland zu verlassen? Und wie ging es den Menschen, die er zurückließ? Damals bedeutete es sicher einen endgültigen Abschied. Schauen wir in der Bibel nach. Im ersten Buch Mose finden wir die Geschichte von Abraham. Und dort steht, dass Abraham mit seinem Vater Terach und seinem Neffen Lot aus dem Ort Ur in Mesopotamien, das ist so der heutige Irak, aufgebrochen war. Sie kamen nach Haran, so türkisch-syrisches Gebiet, ca. 950 Kilometer entfernt und blieben dort. Als Abrahams Vater gestorben ist, spricht Gott zu Abraham.
Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dir fluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.
Tatsächlich, ein klarer Auftrag. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Weiter heißt es,
da ging Abraham los, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. So nahm Abraham Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und gingen los, um ins Land Kanaan zu reisen.
Also ist es auch in der Bibel ganz sachlich und nüchtern. Abraham tat, was der Herr ihm gesagt hatte. Vom Alter her war Abraham ja nicht mehr jung und trotzdem brach er auf und packte alles zusammen. Jetzt, wo ich allmählich auch immer älter werde, verstehe ich langsam so ältere Menschen, die sagen, sie siedeln nicht mehr gerne um. Es kostet ja doch Zeit und Kraft und man muss immer wieder neu anfangen. Junge Leute, die sind noch viel eher bereit, sich auf Neues einzulassen. Abraham macht sich trotz seines hohen Alters auf den Weg. Einige seiner Verwandten kommen mit und andere bleiben zurück. Und was Abraham dabei jetzt persönlich fühlte, das wird überhaupt nicht gesagt. Das liegt daran, dass es in der Bibel um das Wesentliche geht, Abraham tat, was Gott ihm gesagt hatte. Es gibt aber ein Versprechen Gottes. Gott verspricht dem Abraham etwas. Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Was für ein Versprechen. Zu einem großen Volk werden. Ob Abraham das überhaupt verstanden hat? Denn wie sollte er zu einem großen Volk werden, wo er doch kinderlos war? Dieses Versprechen wiederholt sich in der gesamten Abrahamsgeschichte immer wieder. Abraham soll ganz viele Nachkommen haben, zahlreich wie der Staub auf Erden, zahlreich wie die Sterne am Himmelszelt. Aber es vergehen viele, viele Jahre und nichts passiert. Abraham und Sarah werden immer älter. Ein paar Mal nehmen sie die Dinge selbst in die Hand. Aber Gott macht immer wieder deutlich, dass dies nicht die Erfüllung seiner Zusage ist. So erinnert er Abraham immer wieder daran, was er ihm verspricht. Eines Tages kommen Besucher zu Abraham und erzählen, dass Abraham nach einem Jahr einen Sohn haben wird. Sarah lauscht das Gespräch und lacht. Es ist interessant, einmal auch über Sarah nachzudenken. Geprägt durch die Geschichten der Kinderbibel habe ich die Sarah lange nur so gesehen. Sarah, die lachte, die nicht glaubt, die nicht vertraut. Inzwischen denke ich auch über Sarah etwas anders. Was mag Sarah eigentlich gefühlt haben? Als Frau von Abraham, da musste sie ja ständig mit von einem Ort an den anderen. Und ohne Kinder zu sein, das muss für sie wirklich schwer gewesen sein. Damals ein sehr schweres Schicksal. Auch heute ist das ja oft nicht leicht. Nachdem auch wir lange darauf warteten, bis wir dann doch endlich das großartige Geschenk erleben durften, ein Kind zu bekommen, kann ich mitempfinden, wie es vielen meiner Freundinnen geht, die sich immer sehnlichst ein Kind gewünscht haben, aber immer noch kinderlos sind. Gott verspricht Abraham aber nicht nur viele Nachkommen. Gott verspricht seinen Segen. Ja, und nicht nur das. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Was kann uns Besseres geschehen, als wenn Gott uns seinen Segen schenkt? Das wünschen wir uns ja gerade so in den besonderen Situationen unseres Lebens, wenn wir zum Beispiel bei einer Kindersegnung um den Segen Gottes bitten, weil eine neue Lebensphase da ist oder bei einer Taufe oder bei einer Hochzeit oder wenn eine neue Mitarbeit beginnt, zum Beispiel in der Gemeindeleitung. Gerade in diesen Situationen machen wir das ganz bewusst, um Gottes Segen zu bitten. Oder wenn wir als Pastorenfamilie übersiedeln, dann wollen wir in dieser Zeit des Übergangs uns auch bewusst unter den Segen Gottes stellen. Das heißt, wir wollen unser Leben ganz bewusst in Gottes Hände geben, weil er das Beste für uns möchte. Es ist gut, wenn man das sich in besonderen Situationen auch ganz bewusst macht und auch sichtbar macht. Aber wie sieht es damit aus, auch ein Segen zu sein? Leben wir so, dass unser Leben auch zum Segen für andere wird? Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Da gibt es ja zwei Richtungen, nicht nur ein Nehmen, sondern auch ein Geben. Wenn wir Gottes Segen erwarten und empfangen, ist das denn auch für andere spürbar? Ich denke, wenn wir um Gottes Segen bitten, dann sollten wir auch darum bitten, dass er uns hilft, zum Segen für andere zu werden. Zum Segen für andere sein? Wie kann das konkret werden? Ich denke, es gilt zunächst einmal im Alltag, da wo wir sind, an jedem Ort. Es zeigt sich in unserem Handeln und in den Begegnungen. Vielleicht aber zeigt es sich auch in einer besonderen Aufgabe. Vielleicht spürst auch du Gedanken in dir, wie Gott dich ganz konkret dafür gebrauchen möchte, zum Segen für andere zu sein. Für andere Menschen zum Segen werden, zum Beispiel durch hilfreiche Worte zuhören, füreinander beten, indem du deine Zeit und deine Kraft oder deine Finanzen für das Reich Gottes einsetzt. Gott gab Abraham den Auftrag, neues Land zu entdecken. Und das kann auch für uns ein Auftrag sein. Neues Land muss dabei nicht wörtlich gemeint sein. Neues Land entdecken kann auch heißen, eine neue Aufgabe beginnt. Etwas Neues wagen. Der Aufbruch in eine neue Aufgabe oder in eine neue Lebenssituation. Abraham erkannte, was Gott wollte und setzte es in die Tat um. Trotz der Ungewissheit, was ihm im neuen Land erwartete. Was aber passierte denn da im neuen Land?
Und sie kamen in das Land. Und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bis zur Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Danach brach er von dort auf, ins Gebirge östlich von Bethel, und schlug sein Zelt auf, so dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an.
Wenn man sich alle Abrahams Geschichten durchliest, dann wird immer wieder eines deutlich. Da, wo Abraham hingeht, da ist Gott schon da. Und Abraham bleibt Gott treu. Als erstes sucht er die Nähe Gottes und setzt sichtbare Zeichen für Gottes Gegenwart. Das neue Land, das ist für ihn noch fremd. Vieles ist ungewohnt. Aber für Abraham ist klar, es ist kein gottverlassenes Land. Er fühlt sich nicht alleine in der neuen Situation. Wenn wir in ein neues Land aufbrechen, zum Beispiel in eine neue Aufgabe, dann können wir auch ganz gewiss sein, Gott ist da im neuen Land. Und bei allem, was kommt, wir können Gottes Nähe suchen. Vielleicht helfen uns dabei auch sichtbare Zeichen, vielleicht ein Bibelvers, den man sich aufhängt, gerade wenn man so aufbricht in ein neues Land. Oder das bewusste Suchen nach einem Ort der Begegnung mit Gott. Oft brauchen wir ja gerade sichtbare Zeichen. Nun könnte man denken, Abraham ist jetzt angekommen im verheißenen Land und alles wird gut. Schließlich war Abraham ja gehorsam und hatte getan, was Gott wollte. Ich denke, wir haben ganz oft so ein menschliches Denken. Wenn wir gehorsam sind, dann wird Gott das auch belohnen. Und wenn das dann mal nicht so ist, dann sind wir schnell wie ein Kleinkind, welches sich ungerecht behandelt vorkommt, weil es seinen Willen nicht bekommt. Wir haben aber auch als Christen keine Garantie dafür, dass es uns immer gut geht und dass alles gelingt. Uns können ja genauso wie andere auch Krisen treffen. Ich denke, unsere Sichtweise ist aber anders. Wenn wir gesund sind und Schönes erleben dürfen, dann können wir Gott von Herzen dafür danken. Wir haben keinen Anspruch darauf, dass es uns gut geht, aber wir können es dankbar als Geschenk annehmen. Und wir wissen, was immer bleibt, auch in den Krisen, das ist Gottes Treue und das kann uns keiner nehmen. Als Abraham nun im neuen Land angekommen ist, da stellt er fest, dass da erstmal eine Hungersnot ist. Ja, und so muss er erst einmal weiterreisen nach Ägypten. Und als er dann zurückkehrt, da kommt schon wieder die nächste Krise. Die Hirten von Abraham und Lot streiten sich und Abraham und Lot trennen sich. Aber Gottes Versprechen gilt trotzdem noch, trotz der Krisen. Und Abraham bleibt Gott treu. Er vertraut Gott, das zeigt sich immer wieder. Er hält fest an Gott und sucht immer wieder seine Nähe. Gott ganz fest vertrauen, so ein hundertprozentiges Vertrauen. Kennen wir das auch? Gibt es überhaupt Situationen, wo wir wirklich so richtig hundertprozentig vertrauen müssen? Wie heißt es so schön? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und gerade in unserer Gesellschaft können wir so viel selbst planen, selbst gestalten, so vieles selbst entscheiden. Regeln gibt es, Gesetze bestimmen unser Leben. Ich erinnere mich noch daran, als mein Cousin mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern nach Afrika ging und dann zum ersten Heimatbesuch in Europa war. Da luden wir ihn in unsere Gemeinde ein und ein Satz ist mir dann richtig im Kopf geblieben. Ganz provokativ hat er gesagt, in Europa muss man Gott nicht vertrauen, aber in Afrika, da muss man Gott vertrauen. Es war natürlich provokativ gemeint, aber was er meinte, in Europa ist so vieles abgesichert. Wo ist es da überhaupt nötig, Gott zu vertrauen? In Afrika, wo ganz viele Herausforderungen waren, ganz viele Schwierigkeiten, da war die Familie viel stärker darauf angewiesen, Gott zu vertrauen. Sie erlebten es viel stärker, wie wichtig es ist. Für mich ist eine Erfahrung unvergesslich, die ich vor 8 Jahren machte, als wir nach Wien übersiedelten und ich diese Art von Vertrauen auch neu lernen musste. Wir hatten die Berufung in diese Gemeinde bereits angenommen und freuten uns auf die Zukunft. Und kurz vor der Gemeindefreizeit, die wir ja vor der Übersiedlung schon mitmachten, erfuhr ich plötzlich durch eine neue Mitteilung, dass ich in Wien voraussichtlich gar nicht arbeiten könnte. Ich zweifelte nicht an dem Weg, dass der Weg nach Wien richtig sei. Aber mein Wunsch, Arbeit zu finden, der erschien plötzlich aussichtslos. Ich beschloss damals, Gott zu vertrauen. Und auf der Gemeindefreizeit nutzte ich die Gelegenheit, mich ganz bewusst von Gott segnen zu lassen und ganz bewusst meine Zukunft Gott in die Hände zu geben. Im ersten Jahr in Wien erlebte ich dann plötzlich, wie sich eine Tür nach der anderen öffnete und ich eine Arbeitsstelle fand. Was bedeutet es also, Gott zu vertrauen? Es heißt nicht, dass man nichts selbst tun soll. Natürlich habe ich auch Anstrengungen übernommen, aber es bedeutet, dass ich darauf vertraue, dass er meine Zukunft kennt. Es bedeutet, dass ich das Vertrauen, den Glauben, noch über das eigene Bemühen stelle, weil Gott größer ist. Umbrüche im Leben, Veränderungen sind intensive Zeiten. Es kann sein, dass Übergangsängste dazugehören, weil wir das Neue nicht kennen. Auf diesem Bild seht ihr einen Weg und man sieht erst ein Stück von dem Weg. Man sieht nicht, wie es weitergeht. Wir dürfen aber Vertrauen lernen. Altes muss losgelassen werden, damit Neues Platz hat. In Umbruchssituationen wird deutlich, was wirklich Bestand hat und trägt. Es ist eine Herausforderung aufzubrechen, aber sie bringt auch Bewegung und Wachstum, denn oft sind es ja gerade diese Zeiten, die unseren Glauben oder unser Leben geprägt haben. Ich denke, man kann von Abraham viel lernen. Er glaubte Gott und setzte sein Vertrauen ganz auf Gott. Gottes Zuspruch und Segen begleiteten ihn in das Unbekannte. Aber er wusste, Gott ist auch im neuen Land. Und er blieb Gott treu und suchte seine Nähe. Wie erkennen wir, wann es dran ist, neues Land zu entdecken, dass eine neue Aufgabe ansteht? Ich denke, dass Gott oft Gedanken in uns reifen lässt und wenn wir aufmerksam sind und beten und vielleicht auch mit anderen darüber reden, dann kann uns das immer klarer werden. Dann erkennen wir immer mehr, ob ein Aufbruch in ein neues Land dran ist. Ein neues Land, das kann zum Beispiel eine neue Mitarbeit in der Gemeinde sein oder eine ehrenamtliche Aufgabe, wo man sich für andere einsetzt, wo man anderen Menschen hilft. Es kann die Bereitschaft sein, in der Gemeindeleitung mitzuarbeiten. Es kann auch bedeuten, ein längst fälliges Gespräch zu führen. Es kann die bewusste Entscheidung über eine Veränderung im eigenen Leben sein, zum Beispiel die Entscheidung zur Taufe oder zur Gemeindemitgliedschaft damit man auch sichtbare Zeichen setzt. Wenn wir als Familie in einigen Monaten in ein neues Land gehen, dann ist auch für die Gemeinde ein neues Land da, nämlich die pastorenlose Zeit. Aber es ist ja keine gottlose Zeit. Gottes Zusagen für seine Gemeinde gelten ja zu allen Zeiten, auch in Umbruchszeiten. Er möchte seinen Segen geben, damit wir zum Segen werden. Ihr habt ja diese kleine grüne Karte. Und auf der Karte steht das Lied, aber das Wort Abraham ist weggelassen. Geh, mach dich auf den Weg, Gott zeigt dir neues Land. Wenn du etwas erkennst, was für dich persönlich das neue Land ist und du bereit bist aufzubrechen, dann kannst du deinen eigenen Namen in die Lücke einsetzen. Geh, Gott zeigt dir neues Land. Gott segne euch und lasse euch zum Segen werden. Amen.